ETH hat Hoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ETH hat Hoga informiert. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Leandro, der, wie ich vorhin im Fahrstuhl gesagt habe, der Papa von Haferkater und Gründer von Haferkater oder Co-Gründer. Er hat es ja nicht ganz alleine gemacht, wir haben jetzt alles gleich erfahren. Aber es ist für mich ein sensationelles Beispiel, das moderne Märchen in der Gastronomie, sagt er, vom Tellerwäscher zum Millionär. In welcher Branche kann ich mit so niedrigen Hürden einsteigen und am Ende mit einem Unternehmen rauskommen, das ja durch die Zeitung geht, weil es 50 Millionen Jahresumsatz schreibt. Also das wollen wir uns heute angucken und ich sage schon mal herzlichen Dank, Leandro, dass du heute hier bei uns bist.
Ja, vielen Dank, Erich. Es freut mich auch sehr, dass wir heute zusammen noch erneut reden können. Wir kennen uns ja auch schon seit einer Weile mittlerweile.
Ja, das ist richtig. Angefangen hat es damals mit einem Gastro-Gründerpreis, einer Bretterbude in Kreuzberg und einer völlig verwegenen Idee. Vielleicht magst du mal kurz schildern, wie bist du überhaupt dazu gekommen und wie war der Start?
Ja, sehr gerne. Also ich komme ursprünglich aus Frankreich, bin 2014 nach Berlin gekommen und hatte dort immer schon die Idee, irgendwas zu gründen und aufzumachen. Und in Berlin schien das auf einmal möglich zu sein. Und da hatten wir diese Idee, weil wir diese ganzen Backshops gesehen haben, zu denken, Mensch, geht das nicht auch anders, dass man etwas zwar zum Mitnehmen und schnell bekommt, aber auch etwas Gesünderes, etwas Individuelles nehmen kann. Und da wir selbst Haferbrei oder Porridge zu Hause gefrühstückt haben, kamen wir dann auf die Idee, Porridge zum Mitnehmen zu verkaufen. Und das klang erstmal damals schon wahnsinnig, das zu machen in Berlin 2014. Und uns wurde immer nahegelegt, dass man das alles sehr weit durchdenken kann, dass man einfach auch mal probieren muss. Und da kamen wir zu einem Dönerladen, wo ich einfach nur einen Falafel kaufen wollte und gefragt habe, Mensch, wie ist es denn so, was zahlt man denn da für Miete? Und nach dem zweiten Satz meinte er, warum fragst du? Wenn du willst, gibst du mir 5.000 Euro und ich gebe dir den Laden für 6 Monate. Und so ist Haferkater entstanden.
Sensationelle Geschichte. Also einfach den Mund aufmachen und mit den Menschen reden, kam die Idee. Jetzt habt ihr mit dem Porridge an sich ein Basisprodukt, das sich ja auch wunderbar eignet. Verschiedenste Topping. Du machst also aus einem Kernprodukt gleich mehrere Angebote, die ihr da rausgibt, die ihr dann auch in unterschiedlichen Preis liegen. Und hattet ihr von Anfang an dieses Hochfrequenzstandortgeschäft, ich sage jetzt Bahnhöfe und so weiter, im Visier? Ich weiß, Gastro-Gründerpreis war ja für euch damals wirklich auch so ein sich dann auseinandersetzen mit den Zahlen. Habt ihr dann einmal gemerkt, okay, das rechnet sich, damit lässt sich Geld verdienen. Wie waren das oder die ersten Wochen?
Ja, absolut. Also die Idee, dass wir, es ging nie so sehr nur um Porridge, sondern um Porridge zum Mitnehmen, um dieses auf dem Weg zur Arbeit was anderes finden für den Alltag. Und die Schwierigkeit ist ja, wie kommt man denn in den Bahnhof rein, ohne Erfahrung, Quereinsteiger, 23 Jahre alt, keine Ahnung von Gastronomie, keine Ahnung von Bahnhöfen. Schwer erstmal. Die Bahn hat natürlich nicht auf unsere E-Mail geantwortet.
Da gibt es sehr etablierte Netzwerke.
Genau, besonders jetzt für. Und deswegen war die Möglichkeit im Dönerladen ganz gut, um das auszuprobieren und vor allem ganz viele Fehler machen zu können. Und die Frage war dann, wie kommt man an diese Expertise, um dann irgendwann einen Bahnhof aufmachen zu können oder einen Platz zu bekommen? Und da war der Gastro-Gründerpreis für uns damals ein Game-Changer, kann man nur sagen, weil wir da diese Möglichkeit, diese Exposure bekommen haben. Wir haben Geld bekommen, wir haben die Beratung bekommen und wir haben die Möglichkeit bekommen, aus dieser guten Idee, die wir hatten und diesem Beratungsinteresse von unserer Seite ist auch mitzunehmen, das Wissen von der Experten der Branche mit unserem kreativen Ansatz und das zusammenzubringen, um ein neues Konzept aufzubauen.
Wer war damals so das Kernteam bei euch? Wer hat diese Idee vorangetrieben und wer hatte welche Rolle im Team?
Genau, wir sind zu dritt, also meine Mitgründer Anna, Levin und ich. Und wir haben uns das so aufgeteilt, dass ich da immer schon ein bisschen für die Expansion, für die Zahlen zuständig war. Anna hat sich sehr ums System gekümmert. Sie hatte am meisten Erfahrung von Gastronomie und hat immer geguckt, dass alles schon ein System aufgebaut wird, ab dem ersten Laden her. Levin hat auch bei der Produktentwicklung viel gemacht am Anfang und hat sich dann um ein Supermarktprodukt gekümmert, was wir jetzt in den ICEs auch vertreiben und in anderen Standorten vertreiben. Und am Anfang gab es ja wirklich, wir haben vor allem alle im Laden gearbeitet. Wir haben alle geguckt, dass wir mit unseren wirklich harten 400 Euro Umsatz am Tag, waren wir schon froh, weil wir hatten auch nur 400 Euro Miete. Aber das ist verrückt, dass es überhaupt damals so funktioniert hat und wir überhaupt überlebt haben, das kann man so sagen. Weil es geht ja darum, auch lang genug Sachen probieren zu können, bis man dann zum Buch kommt, wo man genau weiß, so funktioniert das. Und ich finde das so spannend, weil oft, wenn man einen zweiten Laden in der Gastronomie aufmacht, sagen viele, ah ja, super, der hat so toll geschafft in dem ersten Laden, dass er den zweiten Laden schon aufmacht. Aber es ist oft gar nicht so. Es ist oft erst durch den ersten Laden, dass du überhaupt dein Konzept so weit verstehst, dass du weißt, ja, es ist zwar okay, aber erst richtig gut würde es laufen, wenn ich an diesem Standort mit dieser Größe, mit diesem Setup arbeiten würde. Und deswegen öffnet man meines Erachtens auch oft einen zweiten Laden, um das auch beim ersten ein bisschen das kompensieren, was noch nicht so unbedingt funktioniert, und das Konzept weiterzuentwickeln.
Das heißt, die Learnings aus dem ersten Laden, ich weiß damals, ich war noch ganz begeistert von der Wareneinsatzkalkulation, wo ich dachte, okay, komm, das muss ausgehen, es muss nicht ausgehen, das ist ja irre, das gibt's doch gar nicht. Und wie bringt man das an den Mann? Also da waren auch manche dabei, die dann so eher Haferschleim mit quasi Krankenhausnahrung in Verbindung gebracht haben und gesagt haben, das funktioniert niemals. Ja. Naja, das siehst du mal was Berater, ne, und wie man sich so irren kann, und auf einmal läuft das Ganze dann. Ihr hattet auch im Zuge des Gastro-Gründerpreises euch nicht nur mit dem Wareneinsatz damals auseinandergesetzt. Und ich weiß, dass du damals etwas verstimmt aus diesem Meeting rausgegangen bist.
Aber sinnvoll, es hat uns geholfen. Ja,
ja, dass du gesagt hast, so, weiß nicht. Aber du hast nicht in den Sack gesaut. Du hast mich jetzt nicht ganz verdammt dafür.
Nee, wir hatten uns ja damals getroffen. Und Teil des Gastro-Gründerpreises war ja auch Beratungspreis, dass wir auch mit Experten, mit dir auch damals uns unterhalten konnten, und du hast unsere BWA auseinandergenommen, unseren Wareneinsatzkalkulation auseinandergenommen, und völlig zu Recht. Weil wir hatten auch damals, das ist ja dieses Naive vom Gründen, dass man sagt, man will das Beste von allem und dann soll es auch noch für jeden bezahlbar oder günstiger als die Konkurrenz sein quasi. Ja. Und dann hat man einen Laden und den kauft alles beim Biomarkt nebenan an, das geht eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das war aber auch immer unsere Stärke schon, dass wir zwar einen sehr starken eigenen Willen hatten, aber nicht komplett beratungsresistent waren. Und dann manchmal tut es ein bisschen mehr weh und dann lässt man das länger sacken. Aber das hat uns definitiv geholfen, dann auch nochmal zu sagen und ehrlich zu sagen, ja, weil man hat ja diese Angst, Preise auch manchmal zu erhöhen, was man sagt, was sagt denn der Gast, was sagt denn, wenn die Preise anders sind. Und wir hatten viel zu niedrige Preise am Anfang und es ging einfach nicht. Und das ist uns erst da bewusst geworden.
Da Lena war ja sehr systemisch, die wird das, glaube ich, dann eher gefeiert haben und gesagt haben, so alles klar, jetzt so muss es laufen. Und du hast ja vorhin auch gesagt, das ist von Anfang an schon als System zu denken, war für euch ein ganz großer Vorteil.
Ja, das war von vornherein so klar. Also wir hatten, ich meine, das ist wahrscheinlich auch der Vorteil vom Quereinsteigenden, dass wir nicht als Koch an die Sache rangegangen sind, und sondern sofort als das als Unternehmen gesehen haben, was auch hätte was anderes verkaufen können. Und dementsprechend uns Systeme vor allem sehr wichtig waren. Und Anna hat von vornherein so Rezepturblättern geschrieben, von vornherein geguckt, dass es vom Wareneinsatz, also dass die Rezeptur, die Produktsicherheit gegeben ist. Und wir hatten ein sehr cleanes Sortiment, wir hatten nur 10 Produkte. Und das hilft uns bis heute. Und auch diese Fehler, deswegen von Anfang an in Friedrichshain, in diesem Dönerladen, das ist ja, was wir bis heute als Identität in den Bahnhöfen in Freiburg, Paris, Wien weiterbringen. Das ist dieser Teil von Friedrichshain, den wir weiterziehen.
Dieser Spirit.
Genau, und ich glaube, das spüren die Gäste. Ich glaube, das spüren die Gäste, dass es nicht eine Gruppe von Beratern sind, die gesagt haben, jetzt ist gerade das ein Trend, wir bauen das 0815 wie alle anderen Konzepte auf und tun nur ein anderes Produkt, und die merken, da steht wirklich was dahinter.
Also es hat dann diese Identität gegeben, dann.
Glaube ich auch, ja.
Ihr habt nach dem Gastro-Gründerpreis ja auch einen wunderbaren Erfolg gehabt. Ihr hattet diesen Pop-up am Hauptbahnhof.
Genau, das war auch der zweite.
Also wie kommt man zu sowas?
Auch ein Wettbewerb, auch tatsächlich. Und da gab es den Leiter von dem Vertrieb Commercial, Herr Mutsch, damals von der Deutschen Bahn, der die Hand über diesen Wettbewerb hatte, und man konnte pitchen und sein Produkt vorstellen. Und das schien ja schon damals wahnsinnig. Und aber in den Bahnhöfen kauft das jemand. Wenn jemand in 2 Minuten einen Zug hat, sagt er wirklich, stellt sich dahin und bestellt etwas, was er noch nie davor bestellt hat, in einem Laden, den die Schaffer bereit zum Mitnehmen. Das war die große Frage. Und da hatten wir einen Wettbewerb, haben es gepitcht und die haben sich dann begeistern lassen. Also das war auch eine andere Stärke, die wir hatten, dass wir eigentlich ganz gut Menschen begeistern konnten, selbst wenn wir noch nicht so viel Ahnung hatten.
So, jetzt kommen wir zu einem zweiten Bereich. Jetzt hat man erst eingangs das Produkt gehabt, was da so im Vordergrund steht. Und jetzt, du hast das schön auf den Punkt gebracht, du hast 2 Minuten, bis der Zug fährt. Die Leute rasen vorbei, sehen vielleicht schon den Zug, hat eigentlich Hunger. Und jetzt ist das ja so ganz fies, wenn man bei euch um die Ecke geht, man riecht es. Also es ist ja, es fällt ja ganz schwer. Plötzlich verschieben sich Prioritäten. Der Blick wandert so vom Zug weg Richtung, wo kommt der Geruch her? Und dann strahlt einem womöglich noch jemand freundlich entgegen. Guten Morgen.
Im besten Fall ja.
Schon ist man mitgefangen. Das gehört alles zum Konzept. Das ist kein Zufall bei euch.
Es ist kein Zufall. Ich würde sagen, dass es gibt, ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften, die man als Gründer haben muss, um erfolgreich zu sein, ist Glück zu haben. Also das ist auch eine Sache, die man, glaube ich, nie... Ich bin ein bisschen sensibel, wenn jemand sagt, ich habe mir das alles erarbeitet und ich habe da... Ja, es kommt manchmal darauf an, wer waren die Eltern, wen hat man getroffen im Leben. Viele Menschen geben sich sehr viel Mühe im Alltag. Man braucht auch Glück. Und bei uns war das auch, glaube ich, richtiger Start, richtiger Moment, dass genug Menschen dann doch Porridge kennen. 2 Jahre früher vielleicht wäre das nicht der richtige Moment gewesen. 2 Jahre später hätte es vielleicht schon jemand anderes gemacht. Und ich glaube, dass wir natürlich uns sehr viele Gedanken gemacht haben, aber dass es auch irgendwo im Zeitgeist gerade der richtige Moment war, würde ich sagen.
Ja, und ihr seid einfach losgelaufen. Ihr habt dann einfach gemacht. Genau. Alles klar, 5.000 Euro Dönerladen her, genau. Wir machen jetzt Porridge, genau. Und gib ihm. Und dann muss man ja auch rausgehen. Da musst du ja die Leute ansprechen. Also es ist ja nicht nur das Produkt, sondern es ist ja auch die Skills, die Fähigkeiten. Ja. Und ich habe... Also gerade vorhin im Vorgespräch hatten wir ja Freiburg zum Beispiel als Standort und auch deine Heimat. Die Leute, die bei Haferkater arbeiten, tragen diesen Spirit aus Friedrichshain raus in die ganze Stadt und nehmen das mit. Schult ihr das? Wie macht ihr das? Also diese Kultur von Berlin bis ins ferne Freiburg, hätte ich schon fast gesagt, transportiert
bekommt. Also ich glaube, diese Begeisterung einfach für Gastronomie oder für Kaffee, die hat man ja in der Stadt in ganz vielen Cafés. Und es gab in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, das Missverständnis zu glauben, an Bahnhöfen und an Verkehrsknotenpunkten braucht man das ja gar nicht. Hier geht es hier um Abfertigung, hier geht es um schnelles Geschäft. Und dass man missverstanden hat, dass der Reisende sich das, was er in der Stadt, in seinem Nachbarschaftscafé hat, diesen Kontakt, dieses einfach, was eigentlich selbstverständlich sein sollte für Gastronomie quasi, dass er das auch genauso eigentlich am Bahnhof erwartet. Und was wir eigentlich gemacht haben als Einziges, ist, dass wir versucht haben, soweit es geht, und es ist wirklich schwer, weil es ein hartes Umfeld ist, es ist sehr laut, es ist trubelig im Bahnhof, es ist sehr viel schwieriger, einen Mitarbeitenden zu begeistern, nett zu sein in einem Bahnhof, als jetzt in einem netten Café, wo sowieso die ganze Stimmung so positiv aufgeladen ist dann quasi. Aber wir haben versucht, das zu transportieren am Bahnhof, sei es über den Ladenbau, wo man gleich erkennt, das ist so wie das Café in der Stadt, sei es über die Produktauswahl, wo man merkt, das ist nicht der 0815 Muffin, sondern hat richtig eine Bäckerei in Brandenburg gebacken und hier dahin transportiert und also all diese Sachen, dass man wirklich das merkt und ich glaube, das strahlt dann auf die Mitarbeiter über, das strahlt bei uns natürlich unsere Firmenkultur in unserer Auswahl der Partner, extrem zentraler Punkt, dass wir sagen, wir wollen nur Partner, wir haben Franchise-Partner, wir haben ja 9 Eigenläden und sonst sind Franchise-Systeme und versuchen nur eigene Partner zu haben, die genau diesen Spirit dann auch haben. Und das ist extrem wichtig, Operations, die richtigen Menschen. Das ist ja das A und O am Ende.
Ja, also ich habe bei der Einstellung so eine über mein gesamtes sozusagen Arbeitsleben, würde ich sagen, eine Quote von 50-50. Also mal klappt's und mal klappt's nicht.
Ah, ja.
Also das ist so ganz einfach. Hast du da ein Geheimnis, wo du sagst, deine Quote ist besser?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss sich die Quote erlauben können. Also man muss sich mehr Auswahl erlauben können. Das ist ja oft die Herausforderung. Das ist zum Beispiel bei uns so, dass oft hat man diesen Wachstumszwang als System, jetzt für Franchise jetzt gesprochen, für Partnerschaft gesprochen. Und das führt dazu, dass man jeden nimmt quasi oder nicht so viel genau hinschaut. Hauptsächlich das Geschäft wächst, das Franchise-System wächst, das eigene Unternehmen wächst quasi. Und die Konsequenz, wenn man es nämlich nicht macht, wenn man nicht den Partner ist, man wächst nicht, man muss es mehr selbst machen, man hat ein bisschen länger den Leid quasi, würde ich mal so sagen. Das Problem aber, wenn man die falschen Personen nimmt fürs Unternehmen, dass man später die Rechnung dafür bezahlt. Weil irgendwann rächt sich das und dann merkt man, das sind eigentlich hier Leute, die zusammenarbeiten, die eigentlich nicht zusammenpassen. Also war unser Geheimnis sozusagen, dass wir immer gesagt haben, wir versuchen uns finanziell über Darlehen, über Investoren, wie auch immer, uns zu erlauben, langsamer dann zu wachsen und mehr aufzupassen, mit wem wir dann sind. Und dann natürlich, glaube ich, habe ich ein ganz gutes Händchen, was das betrifft. Und genau wie ich dann ganz gut war, Menschen zu begeistern für Haferkater als Investor, als Geschäftspartner, war ich dann auch ganz gut, Mitarbeitenden dann zu begeistern und habe mich selbst auch nicht so vorgestellt, also nach vorne genommen, ich bin mir selbst nicht so wichtig in dem Zusammenhang. Es gibt mehr Platz für andere
Menschen. Was dich abgrundtief sympathisch macht,
Dankeschön.
Also dass es ein so offenes Gespräch dann zu führen, würde auch nicht jeder machen. Also von daher ist es schon gut. Ihr habt zu dritt gestartet. Ist es eigentlich schwierig, ein Unternehmen zu dritt oder alleine zu führen?
Das ist eine gute Frage. Wir merken das ja auch wieder bei unseren Franchise-Partnern, die uns fragen, soll ich das jetzt alleine machen oder mir einen Geschäftspartner suchen? Es ist ja auch, man sieht, dass viele Gründungsideen an den Gründerteams scheitern, die sich dann zerstreiten, wo es dann nicht mehr funktioniert. Das ist natürlich das Risiko. Für uns war es besser so, auf jeden Fall. Wir hätten es nicht geschafft auf eine andere Art. Es wäre zu viel gewesen, man hätte niemanden gehabt, der den anderen stützt. Aber ich finde es schwer, das zu pauschalisieren, weil ich glaube, es gibt wenige Sachen, die als Unternehmer oder Unternehmerin schlimmer sind als ein Gründerteam, was sich zerstreitet. Das haben wir manchmal gesehen, bei uns noch zum Glück noch nicht, aber es ist dann sehr unternehmensgefährdend und sehr brutal dann auch, weil man kann sich ja nicht so einfach scheiden lassen. Ja, dann, man hat ja Anteile, Verantwortung, da steckt sehr viel Geld drin, das ist nicht so einfach.
Nicht so, und dadurch steigt wahrscheinlich der Druck sogar noch viel mehr.
Wahrscheinlich.
Jetzt hattet ihr eine Zeit, es ist euch gelungen, die Wette, der Wettbewerb bei der Deutschen Bahn, das ist ja aufgegangen und ihr habt danach einen raketenhaften Aufstieg hingelegt. Was ist damals passiert?
Also wir hatten den Wettbewerb dann 2016 dann, glaube ich, gewonnen und dann haben wir gemerkt, wir reden jetzt nicht mehr über 50 Gäste am Tag für den Rilstein, sondern über 500 Gäste am Tag. Und die von morgens bis abends anstehen und Porridge und Kaffee kaufen. Und das war verrückt. Das war auch für die Bahn sofort, haben die gemerkt, da ist was. Und da gab es intensive Gespräche, wie wir das jetzt in anderen Bahnhöfen weitermachen. Weil die Frage war, ist es nur in Berlin so oder in anderen Städten? Wir hatten dann damals Investoren, die eingestiegen sind von der Firma Katjes, die uns dann als ganz normale Kundin, hat uns die Family Office Managerin angeschrieben und dann gesagt, ja, ich war bei euch, habe Matcha getrunken und finde es ganz toll und würde gerne investieren eigentlich. Und dann haben wir das Geld bekommen, um weitere Läden aufzumachen, dachten, wir können das alles alleine, wir brauchen kein Franchise, wir betreiben das alles selbst. Haben irgendwann gemerkt, es geht gar nicht, weil allein aufgrund der Entfernung, von den geografischen Entfernungen, wenn ich einen Laden in Freiburg betreibe, aus Berlin aus, muss jemand vor Ort sein, der wirklich den Hut auf hat und dem das auch mit Herz und Seele betreibt. Und durch das Franchising, wo wir sehr skeptisch waren am Anfang, wir Angst hatten, die Marke zu verwässern, haben wir gemerkt, es hängt sehr von der Partnerauswahl an, das hängt vor allem vom System ab, ob es läuft oder nicht läuft. Und haben dann mit den richtigen Partnern konnten dann Standorte nach und nach akquirieren und wachsen und haben immer weiter dran gefeilt, immer weiter dran gearbeitet. Und ich würde sagen, es ist fast 11 Jahre, seit 11 Jahren sind wir schon am Markt. Und es ist erst vielleicht seit nur 2 Jahren so, dass ich wirklich sage, genauso wie der Laden ist, wird es jetzt nur noch fast aufgerollt und die Veränderungen sind minimal.
Also ein hoher Reifegrad jetzt nach 9 Jahren war der Reifegrad so, dass du sagst, jetzt habe ich die Blaupause.
Genau.
Also nicht wie manche dahergehen und sagen, alles klar, schon das Startprodukt ist die Blaupause und genauso machen wir es. Das hat 9 Jahre gedauert, bis es soweit war. In der Zwischenzeit, zwischen sagen wir Jahr 2 und Jahr 9, diese 7 Jahre dazwischen, diese extreme Wachstumsphase, da standst du nicht mehr im Laden. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Geht gar nicht mehr. Sondern du bist das, ja quasi von einem Meeting ins nächste gelaufen. Und wahrscheinlich sind sehr, sehr viele neue Freunde am Horizont aufgedacht, die sagen, ich habe die Geschäftsidee schlechthin. Ja. Wie habt ihr es als Team geschafft, euch nicht zu verzetteln?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weil es ist, wie gesagt, wie bei der Beratung, diese Schwierigkeit zwischen offen sein, einerseits für neue Ideen und andererseits fokussiert bleiben mit dem eigenen Plan. Und das ist wirklich nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Rezept dafür gibt, aber wir haben uns alles angehört. Das würde ich sagen. Wir haben uns wirklich sehr viel angehört, haben aber dann für uns dann, also ich würde nicht sagen, die Antwort ist nicht mehr zuhören, sondern immer zuhören, aber dann wirklich für sich, ohne die andere Person im Raum sagen, wollen wir das wirklich, wollen wir das nicht? Trial and Error war immer unser Weg. Wir haben wirklich viel probiert, auch bei den Produkten vor allem, bei diesen 1000 Ideen, ihr solltet doch noch das anbieten, ihr solltet Smoothies machen, ihr solltet das testen, 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 schnell, auf einer einfachen Art, nicht gleich in allen Läden ausrollen, in einem Laden, auf einem kleinen Bereich das probieren, alles probieren, was geht, aber dann auch knallhart sein, wenn es nicht funktioniert oder wenn man nicht die Erwartung erfüllt, zu sagen, dann macht man es halt nicht.
Legst du dir dann vorher eine Erfolgsdefinition fest, dass du sagst, wenn ich das probiere, wenn ich ein neues Produkt, wenn ich Smoothie reingehe und ich kann mir vorstellen, dass so im Laufe des Lebens natürlich dann viele Key-Accounter bei euch aufschlagen und sagen, wir haben das Produkt, das euer Geschäftsmodell aufs nächste Level hebt und das auch wirklich, das mag auch gut sein und die mögen das auch noch besser präsentieren können, aber wie du ganz richtig gesagt hast, du musst ja für dich entscheiden, passt für dein Unternehmen. Definierst du, wann ein Produkt erfolgreich ist?
Also wir finden es auch das relativ schwer im Vorhinein das zu machen, weil man muss ja die KPI dann definieren, um die es geht, und dann sagen, es geht um Umsatzsteigerung zum Beispiel. Aber wenn du Daten, wieder nochmal diese offen sein für Beratung, offen sein für Ergebnis auch, bedeutet ja auch ganz genau gucken, aber im Moment mal kannibalisiert sich das nicht mit einem anderen Produkt oder dauert es nicht zu lange im Laden oder was sagen dann die Mitarbeitenden oder ist es zu laut, ein Smoothie zum Beispiel, würde sich super verkaufen bei uns, aber so unfassbar laut in so einem Laden, das würde das alles total unruhig bleiben, die Reinigung ist der Horror, es wäre viel schwieriger, Mitarbeitenden zu trainieren auf anderen Punkten, weil sie keine Lust haben, diese Smoothie-Maschine sauber zu machen, und das sind Sachen, die jetzt rein an Umsatz gemessen.
Jetzt hast du gerade eine neue Marktlücke aufgemacht, also wer immer da draußen zuhört und leise sich selbst reinigende Smoothie-Maschinen erfindet.
Genau, der kann sich bei uns melden, wobei wir nicht mal den Strombedarf mehr hätten bei den Läden. Das war auch der Grund übrigens, warum wir so langsam gewachsen sind, weil in einem System, wenn man eine Sache verändern will, wenn man schon 30 Läden hat oder wenn man 3 hat, ist unfassbar viel schwieriger später. Und das wussten wir. Und deswegen war es uns so wichtig, von vornherein alles klar zu machen, bevor man nochmal auf den nächsten Turbo-Knopf drückt, dann quasi. Ja.
Wie viele Turbo-Knöpfe hast du gedrückt?
Ja, also ich glaube, da kam Corona zwischendurch und hat ein paar Turbo-Knöpfe abgerissen. Das war für uns eine schwierige Zeit, aber da haben wir nochmal den Knopf gedrückt, dass wir gesagt haben, Moment mal, wenn der ganze Markt gerade am Boden ist und es fürchterlich ist, und Bahnhöfe sind ja das schlimmste Ort, um zu sein, wenn es gerade um Umsätze in der Gastronomie in der Covid-Zeit geht, weil halt einfach keine Frequenz da ist und die Mieten laufen weiter.
Ich saß alleine im ICE nach München. Das ist ja ein skurriles Bild. Also hatte so ein bisschen was von einem Endzeitfilm an sich. Und genauso die Bahnhöfen oder der Flughafen, es waren Geisterstädte.
Aber die Mieten liefen weiter. Die Mieten liefen ungebremst weiter. Und das war hart.
Und habt ihr Hilfen bekommen?
Wir haben ein bisschen Hilfen bekommen, leider nicht so viel, weil ja viele waren ja gemessen an den Gewinnen vom Vorjahr. Und wenn du ein System hast, was in einem Jahr 9 Läden hat, am nächsten 14, die alle im Dezember aufgemacht haben, dann ist die Bemessungsgrenze nicht die, die du eigentlich haben möchtest. Und das war eine Herausforderung für uns. Aber dann haben wir auch gesagt, okay, es geht ja allen so. Das heißt, jetzt wird sich niemand für die besten Standorte bewerben, weil niemand so verrückt ist, das zu machen. Also haben wir uns für die besten Standorte beworben und haben dann Ostkreuz bekommen, haben dann Top-Standorte bekommen, die, als es dann wirklich auch vorbei war, einfach für gute Konditionen alle uns gehört haben.
Also da hattet ihr aber auch den Atem und die Planung und den Rückhalt durch eure Investoren, das machen zu können.
Na, das ist ja das Schwierige, das ist vielleicht Rückhalt ja, Atem geht so. Das eine bedingt sich ja, der nur indem man nach vorne geht, hat man ja auch dieses Momentum, worin ja auch jemand investieren möchte. Wenn man sagt, man hört jetzt auf und macht nichts mehr, dann gibt es ja nur noch den Bestand für jede Person, die darin investieren will. Dann gibt es gar nicht mehr die Zukunft, weil die wurde ja gestoppt.
Sehr gute Perspektive. Kommen wir zum Hier und Jetzt. Ihr habt ja dann im Laufe der Zeit, ist das ja, sage ich mal, fast schon üblich. Jeder hat so seinen Exit vor den Augen und denkt so, mit 38 gehe ich in Rente und fröne mein Dasein als Business Angel oder Privatier. Ja. Das war nicht so dein Plan.
Also zwischendurch, muss man sagen, war das schon sehr verlockend. Wenn man ja in dieser Startup-Szene ist, dann liest man Exit hier, Exit da und dann denkt man sich, ja Mensch, das ist ja eigentlich schon eine tolle Sache. Also kauft man ganz, hat man vor allem, es geht ja vor allem darum, diese operative Verantwortung auch loszuwerden und zu sagen, ich kann mich wirklich mal was ganz anderes machen. Und je näher der Punkt kam, dass es realistisch war, umso mehr merkt man, Moment mal, wir hängen ja wirklich an all dem, was wir machen. Wir lieben wirklich das, was wir machen. Wir lieben unsere Produkte, wir lieben unser Team, wir lieben das, was wir gemacht haben. Und was würde denn passieren, wenn es verkauft wird? Und es ist ja gar nicht so schwer, sich das vorzustellen, weil das passiert ja oft in der Systemgastronomie, dass ein größerer Player ein kleiner auf einmal Bahnhöfen dann kauft und wie das weitergeht. Und wie wir ja auch in der BWA-Schulung damals auch gesehen haben, du kannst ja deine Marge steigern über Preiserhöhungen. Du kannst das hatten wir nicht besprochen, aber natürlich kannst du als Investor, wenn du die Preise mal angenommen, die Grenze ist erreicht, kannst du ja nur bei den Personalkosten oder beim Wareneinsatz was machen. Und beides hat aber Konsequenzen, die für uns nicht unbedingt erstrebenswert gewesen wären. Dass wir sagen, wollen wir, dass jemand alle Bioprodukte, die wir zum Beispiel mal einfach rausnimmt, weil er denkt, das interessiert den Kunden sowieso nicht. Wollen wir nicht. Können wir es verhindern? Können wir nicht. Der einzige Weg, das zu verhindern, ist, dass wir es halt nicht verkaufen. Und das ist dann der Weg, den wir gegangen sind.
Das heißt, ihr habt ja eigentlich die Weichen schon auf Exit gestellt gehabt. Ja. Seid auch schon ein ganzes Stück des Weges gegangen, um dann die Entscheidung zu treffen, wir drehen wieder zurück, wir kaufen auch wieder zurück.
Mhm. Also das Narrativ ist ja, ist ja grundsätzlich, also eigentlich ist es so, es wird die Geschichte erzählt von einem Gründer oder von einer Gründerin, der baut auf, der macht's groß, der verkauft. Das ist ja eigentlich das einzige Narrativ, also so.
Der ist vielleicht ja auch nicht unbedingt der Richtige, ein drehendes Rad am Drehen zu halten.
Ja. Also manchmal kann ja auch Sinn machen für den einen oder anderen. Aber ich meine nur, es gibt wenig in der Gesellschaft noch andere Szenarien, wo man sagt, Moment mal, könnte auch ganz anders sein. Also die Erfolgsstory auch in der ganzen Gründerszene, Zeitung, es geht immer um Aufbauen, Wachsen, Verkaufen. Es geht immer um diese Reihenfolge. Aber vielleicht gibt es Menschen, wie das für uns der Fall war, für denen das gar nicht gepasst hat. Und das haben wir dann gemerkt irgendwann, weil er gesagt, okay, Mist, wir haben jetzt diese Investoren an Bord, die natürlich sich erhoffen, dass wir es dann für eine viel höhere Summe weiterverkaufen, dass die selbst eingestiegen sind. Und haben dann gemerkt, das wollen wir eigentlich gar nicht. Also haben wir uns auf den Weg nach einer alternativen Form gesehen, weil wir wollten natürlich, dass auch unsere Partner, die da investiert haben, auch natürlich einen Return bekommen für das, was sie gemacht haben, also die finanzielle Risiko. Und haben dann das Modell vom Verantwortungseigentum entdeckt. Und in diesem Modell ist es so, dass wir unsere Investoren rausgekauft haben, so eine Unternehmensbewertung, die wir dann zusammen besprochen haben. Und dass wir auch unsere eigenen Anteile, die Gewinnrechte abgegeben haben. Und jetzt HVK ein Unternehmen ist, bei dem alle Gewinnrechte im Unternehmen bleiben und dadurch alle Gewinne nur reinvestiert werden können in die Firma oder gespendet. Was erstmal völlig verrückt klingt für viele, die jetzt klassisch die Wirtschaft so betrachten. Vergessen aber dabei, dass eines der größten Unternehmen in Deutschland, Bosch, ist genau dieses Modell. Bosch gehört, also alle Gewinnrechte von Bosch gehen zu 90% ins Unternehmen wieder zurück und zu 10% fließen sie an die Stiftung. Und die Idee dahinter ist zu sagen, wäre es nicht auch für ein Unternehmen gesünder, wenn es nicht nur um die Share oder Value geht, sondern wenn es auch um andere Werte im Unternehmen geht. Weil es ist ja, die Shareholder sind ja wirklich, wir haben ganz tolle Gesellschaften auch gehabt, tolle Investoren, die uns vorangetrieben haben. Aber ab irgendeinem Punkt in der Wirtschaft kann es passieren, dass es eine gewisse Entfremdung gibt, dass die Investoren irgendwo ganz woanders sitzen, die haben damit nichts zu tun, gucken sich nur die Zahlen und sagen, nee, hier muss ja nochmal was gemacht
werden. Am Ende landet man irgendwo bei BlackRock oder irgendwo
in der Richtung. Kann sein. Und das ist dann niemand, das ist keine emotionale Entscheidung von irgendwem, aber man sagt einfach, nee, das muss irgendwie anders aussehen. Und die Menschen, die operativ die Arbeit machen in den Läden und wirklich den Mehrwert dann schaffen,
haben keinen Bezug mehr.
Ja. Und das ist schade. Und das finde ich eigentlich schade. Und ich finde das System mit Investoren sehr super. Ich finde, es sollte so weiter so geben. Aber ich frage mich trotzdem, wie schaffen wir das, dass wir auch eine andere Story erzielen können, dass wir sagen, wir wollen Unternehmen, aber das Ziel ist, das gesündeste Unternehmen wie möglich zu machen, aber trotzdem weiter wachsen. Wir wollen auch selbst weiter wachsen mit diesem neuen Weg. Das bedeutet für uns nicht, dass wir jetzt nicht mehr auf den Turbo-Knopf drücken.
Also ihr gebt weiterhin Gas, absolut, aber dann jetzt in eigener Sache.
Absolut.
Und das hat auch wieder ein bisschen was von diesem Gründerspirit. Als ich das gelesen habe, und ich glaube, du hast da auch schon mal einen Podcast dazu gegeben, als ich das gehört habe, kam mir so Richard Gere und mein Lieblingsfilm meiner Teenagerjahre in den Sinn, Pretty Woman. Und sie da auf einmal wird der vorher die Firmen zerlegt und veräußert hat, plötzlich entdeckt er sein Herz für die Produktion und fängt an, Schiffe zu bauen. Ja. Und genau das habe ich so quasi so ein bisschen empfunden bei der Geschichte, als ich die zum ersten Mal dann gehört habe, warum ihr diesen Weg gegangen seid.
Ja, ich glaube, das ist auch die Sinnfrage irgendwann, die man sich dann stellt, auch wenn man einfach älter wird, dass man sich fragt, okay, was will man da eigentlich?
Naja, man darf nicht vergessen, jedes Unternehmen ist am Ende des Tages eine Organisation von Menschen für Menschen.
Ja, sollte das so, ist,
ja. Wenn der Benefit nicht wieder dahin zurückfließt, wo er herkommt, ist das ein sehr nachhaltiger Ansatz. Also da gibt es ja nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, es gibt auch eine gewisse ökonomische Nachhaltigkeit und auch eine Bärenstärke. Jetzt ist es so, dass ich gerade aus der Franchise-Welt oft und aus vielen Ecken höre, wie schwer es ist, Unternehmer, Franchise-Unternehmer absolut zu finden. Und jetzt machst du hier einen auf und sagst, übrigens, ich bin auch noch hochselektiv in den Auswahlkriterien. Ja. Wie findest du überhaupt Franchise-Nehmer?
Also das ist ein schwieriges Thema. Das muss man sagen. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht wäre es vor einigen Jahren einfacher gewesen. Vielleicht ist auch der Wunsch, sich jetzt in den aktuellen Zeiten selbstständig zu machen, vielleicht bei der aktuellen geopolitischen Lage nicht so stark, dass man sagt, Moment mal, was mache ich hier überhaupt? Wir haben alles Mögliche probiert und wir haben auch diese Lead-Akquise gemacht, also auch für Social Media, dass man Leads bekommt und dann Anfragen und noch mehr. Aber das hat für uns nie so wirklich funktioniert. Wir bekommen viele Anfragen, aber die meisten sind dann aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll, weil die Person nur investieren will, aber im Laden nicht arbeiten will oder nur im Laden, aber gar kein Geld hat zum Beispiel.
Auch schwierig.
Ist auch schwer. Wobei wir fast diesen Fall noch präferieren, lieber dann Personen ein bisschen Geld geben, wenn wir denken, operativ bist du die Beste, die den Laden zu uns zum Erfolg bringt. Das haben wir dann auch für uns gemerkt. Und wir haben dann gemerkt, dass für uns der Weg ist, was McDonald's im Prinzip macht, dass sie uns erlauben zu sagen, wir wollen mit den Partnern dann in der Breite wachsen. Also wenige Partner, aber die sollen dann in die Breite wachsen. Und das ist auch, was McDonald's meines Erachtens so erfolgreich gemacht hat, dass statt zu sagen, wir suchen uns 30 Partner, suchen wir uns nur 6 und die sollen 30 Läden machen. Und das wird von vornherein so gesagt. Und da sind dann Menschen, und da sind wir so ehrlich, auch wenn sie reinkommen, dass sie sagen, das ist unser einziges Ziel mit dir, auch in der Partnerschaft ist nicht nur einen Laden zu machen, sondern mehrere. Und das ermöglicht uns natürlich dann permanent, weil warum macht ein Franchise-Partner eine gute Arbeit in seinem Job? Es gibt einen Franchise-Vertrag, der ist extrem hart, aber darüber will man eigentlich nie reden. Man will nie über die Härte vom Vertrag reden, weil dann ist es eigentlich schon zu spät. Der Franchise-Partner ist toll in seinem Laden, wenn er Lust hat, unbedingt einen zweiten Laden zu machen. Und dann wird er alles geben, damit der erste Laden so teuer ist, dann wird er den zweiten und dann vom zweiten zum dritten. Und unsere Verantwortung als System ist, diese Läden zu finden, die so gut sind, dass er die unbedingt haben will. Und da haben wir gemerkt, fein auswählen klappt eigentlich dann ganz gut.
Auf Bauchgefühl hören?
Ja, tatsächlich schon. Es sind ja unterschiedliche Profile. Wir haben Ex-Bundeswehr-Soldaten bei uns, die 8 Jahre lang bei der Bundeswehr waren, die Haferbrei verkauften, bis zu Menschen mit Migrationshintergrund, die bei Burger King erst Tellerwäscher waren und jetzt irgendwie Multimillionenläden haben einfach. Also total unterschiedlich gute Menschen, die unternehmerisch, wo man wirklich diesen Spirit merkt, ich will was aufbauen und mit dem kann ich auch durch Krisen gehen. Ja.
Guckst du dann auch noch auf Zahlen dazu?
Ja, wobei, also es ist ja das Tolle, ja, wie du sagst, in Deutschland kann man ja diese Story haben zum Millionär mit wenig Kapital. Es reicht ja mit einer Bürgschaftsförderung, KfW, 10% der Gesamtsumme von so einem Laden. So ein Laden kostet 250.000 Euro ungefähr. Es reicht ja, 10% davon zu haben, um eine Finanzierung zu bekommen über eine. Und mehr, ob der andere Sicherheiten hat, interessiert uns nicht so sehr, weil wir vom System so sehr überzeugt sind. Alle Läden, die wir aufmachen, funktionieren. Deswegen brauchen wir einen Partner, der vor allem am Gastgut ist, wachsen kann und irgendwann auch als Unternehmer mehrere Läden managen kann und nicht komplett beratungsresistent ist, aber trotzdem eine eigene Meinung hat.
Super. Also Leandro, ich könnte noch stundenlang dir zuhören. Das ist, und ich glaube, euch da draußen geht's genauso. Wahnsinnig viele Learnings, Inputs, was für ein Erfahrungswissen. Also ich spüre hier in unserem Gespräch den Unterschied zwischen Booksmart und Streetsmart. Also für alle diejenigen, die dann draußen unterwegs sind und auf der Straße diese Erfahrungen machen. Ich find's großartig. Vielleicht noch ein Schlusssatz von dir. Mehrwertsteuer steht ja gerade die Thematik an. Was ist deine Meinung dazu?
Ja. Ich glaube, die Gastronomie braucht unbedingt Unterstützung. Meine eigene Meinung ist aber, dass es unter einer anderen Form sein sollte, als die jetzt gerade gemacht wird. Ich glaube, dass es zu viele konsumtive Ausgaben gerade gibt von der Regierung. Und ich glaube, wir sollten bei der Energie arbeiten, bei den Personalbelastungen, die man hat, bei ganz vielen Punkten. Aber ich glaube, dass es gerade eigentlich besser wäre, wenn man das Geld anders ausgeben würde. Und da bin ich sehr eigene Branchen, das weiß ich, aber das ist für mich ein wichtiger Punkt.
Gut, ist ja verständlich. Du hast ja weniger Inhouse-Konsumation und hauptsächlich Takeaway. Also an dir geht das so ein bisschen vorbei. Deswegen das Motiv sehr verständlich an der Stelle. Leandro, wir müssen dieses Gespräch irgendwann einmal fortsetzen. Wir sind noch überhaupt nicht fertig. Wir waren noch bei ganz vielen Kennzahlen und wichtigen Punkten nicht. Also wenn ich darf, lade ich dich gern nochmal ein zu einer Fortsetzung Teil 2. Aber für heute und jetzt machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss. Es hat hoffentlich Lust auf mehr gemacht und ich wünsche euch da draußen megamäßige Umsätze, tolle Erfolgsstory, viele Tellerwäscher zu Millionären, dass sie werden und wenn wir sie dabei begleiten dürfen, bin ich auch nicht beleidigt. In diesem Sinne, macht's gut, liebe Grüße aus Berlin.
Das war ETH Latoga informiert, euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.